ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Krimisommer mit Tabor Süden. Das Verschwinden der Natalia Aschenbrenner. Tabor Süden ermittelt in den Tiefen des Schwarzwalds. Krimiserie von Friedrich Anni. Folge 1. Der Anruf.
Der Aufzug fuhr nach unten. Auf der Anzeige stand E2 oder E4. So genau konnte ich die Buchstaben und Zahlen im schummrigen Licht nicht erkennen. Außerdem war ich verwirrt, weil ich eigentlich in den zweiten Stock wollte, wo meine Wohnung lag. Und der Lift schien zu rasen. Ich fragte mich schon, wann er beginnen würde abzubremsen, als er plötzlich anhielt. Die Tür öffnete sich, zwei Männer stiegen ein und die Fahrt ging unvermittelt nach oben. Als der Aufzug erneut hielt und die Tür zur Seite glitt, wusste ich nicht, auf welcher Ebene wir uns befanden. Mit lautlosen Schritten verschwanden die Männer, während die Tür sich schon wieder geschlossen hatte und der Aufzug mit zunehmender Geschwindigkeit weiterfuhr. Ich hätte längst aussteigen müssen. Draußen flogen Hochhäuser, Straßen und kahle Landschaften vorbei. Plötzlich saß ich in einem Zug. Inmitten einer Menschenmenge auf dem Weg zur Arbeit. In einer Hochbahn überquerten wir mehrere Stadtteile, überwanden die Entfernung zwischen zwei Städten und niemand vermittelte den Eindruck, dass etwas Ungewöhnliches geschah. Manche Leute unterhielten sich, Schulkinder trugen schwere Taschen auf dem Rücken und schubsten sich gegenseitig. Die Durchsagen des Fahrers waren nicht zu verstehen. Von irgendwoher kam Musik. Mir gefiel die Reise, auch wenn ich noch immer der vagen Vorstellung nachhing, in mein Zimmer zurückkehren zu wollen. Ein schwarzer Plastikball rollte auf meine Füße zu. Ich bückte mich, um ihn aufzuheben. Er war prall gefüllt und hatte eine geriffelte Oberfläche. Ich hielt nach dem Besitzer Ausschau, vielleicht hatte eines der Kinder den Ball durch den Waggon geschossen. Niemand reagierte. Ich warf den Ball in die Höhe, fing ihn wieder auf und drückte ihn fest an die Brust, wie früher, als Torwart. Neben mir klingelte ein Telefon. Ein scheppernder Ton, wie aus einer Telefonzelle im vergangenen Jahrhundert. Ich musste aussteigen, doch die Leute versperrten mir den Weg. Der Zug hielt an. Bevor ich mich bemerkbar machen konnte, setzte er seine Fahrt fort. Die Türen hatten sich nicht geöffnet. Trotzdem war außer mir niemand mehr da. Offensichtlich hatte ich den Ball fallen lassen, denn er rollte nach vorn zur Fahrertür. Das konnte ich deutlich sehen. Ich hatte Angst und wusste nicht, warum.
Warum?
Hallo?
Was?
Sind Sie Süden? Der Detektiv?
Warum?
Hab ich Sie geweckt? Bitte. Sie müssen mich suchen. Bitte.
Wen suchen?
Mich. Natalia Aschenbrenner. Ich bin gekidnappt worden. Ich hab Angst.
Hallo? Natalia?
Natalia Aschenbrenner. Auf meinem in der Zwischenzeit schon ziemlich ramponierten Laptop suchte ich den Namen im Internet. Zuerst unter dastelefonbuch.de. 139 Treffer, davon 119 gewerblich und 20 privat. Doch keine Frau mit dem passenden Vornamen. Aschenbrenner war im süddeutschen Raum kein allzu seltener Name. Und ich rief einige der gelisteten Personen an. Keine von ihnen kannte eine Natalia. Anschließend klickte ich mich durch soziale Netzwerke. Es dauerte eine Zeit lang, weil ich mich auf dem Gebiet nicht auskannte. Wäre ich nicht Angestellter in einer Detektei geworden, hätte ich vermutlich nicht mal ein Handy. Als ich noch Hauptkommissar auf der Vermisstenstelle der Kripo war und die Mobiltelefone in Mode kamen, sträubte ich mich lange dagegen. Bin erreichbar genug, sagte ich zu meinen Kollegen. Ich telefonierte generell ungern. Ich brauchte das Gesicht zur Stimme, um mir ein Bild von meinem Gegenüber machen zu können. Getrickste Worte spiegelten sich im Gesicht. Und ein Gesicht, das ein Geheimnis von mir verbarg, verfälschte die Stimme. Und alles zusammen, Blicke, Worte, Mimik, vermittelte mir eine Ahnung vom Ausmaß der Lüge, das mich als Ermittler zwangsläufig umgab. Bei Facebook stieß ich auf eine junge Frau mit dem Namen Natalia Aschenbrenner. Ihr Gesicht hatte ich nie zuvor gesehen. Ich schickte ihr eine Nachricht, nannte meinen Namen und den Grund meiner Kontaktaufnahme und hinterließ meine Mailadresse. 10 Minuten später schrieb sie mir, sie sei wohl auf und es gäbe keinen Grund, nach ihr zu suchen. Sie wollte Einzelheiten erfahren und wissen, was man als Detektiv so verdienen könne. Woher hatte die Frau meine Telefonnummer? Ich rief die Auskunft an und erfuhr nicht nur meine Festnetznummer, sondern auch, dass ich in der Scharfreiterstraße 1D in München wohnte. Ich fragte nach Natalia Aschenbrenner. Kein Eintrag.
Ich bin ja schon weg.
Mir war was eingefallen. Vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, Natalias Adresse doch noch herauszufinden. Dazu musste ich meinen Stadtteil durchqueren. Und offensichtlich war ich trotz meiner kalten Dusche noch nicht wach genug. Beinahe wäre ich in ein Auto gerannt. Und ein paar hundert Meter weiter in eine Straßenbahn. Es kam mir vor, als wäre ich innerlich wieder in meinem Traum unterwegs. In einem rasenden Aufzug. In einem über eine Stadt hinweg fliegenden Schnellzug. Ich blieb stehen, atmete tief die kühle Sonntagsluft ein, legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Dem Rauhaardackel missfiel die Welt. Oder bloß ich. Ich setzte meinen Weg entlang der Schlierseestraße fort, gespannt darauf, ob bei Toni die Happy Hour am Sonntag nach wie vor Gültigkeit hatte. Zwischen 10 und 15 Uhr kostete in seinem Lokal jedes Bier nur die Hälfte.
Das erste Bier ist immer das Beste.
Es ist 12 Uhr am Mittag. Muss denn das sein, Carlo?
Heute ist Feiertag. Heute ruhe ich mich aus.
Ich will dir doch helfen. Und ich bin ganz ratlos, was wir machen sollen.
Ist schon schön hier. Ich sag's immer wieder, Maxi, in München kann man's aushalten. Muss man nicht, kann man.
Wenn alles vorbei ist, wollen wir dann nach Berlin ziehen, Carlo? In deine Heimat?
Ich hab keine Heimat. Lass mich in Ruhe!
Ich mag das nicht, wenn du mich so wegschubst. Wieso bist du so zu mir?
Weil du nichts kapierst!
Doch.
Nein, du sagst, du willst mir helfen, aber dann nörgelst du nur rum und fängst an zu heulen, weil du Schiss hast. Mit so jemand kann ich nicht arbeiten.
Beruhig dich, Carlo. Ruhig. So ist gut. Was meinst denn du damit? Mit so jemand kannst du nicht arbeiten.
Nix. Deine Busenfreundin nervt. Willst du was sagen? Nicht schreien. Sonst... Warum willst du mir nicht helfen? Weil ich dich verlassen habe? Weil ich jetzt mit deiner Freundin zusammen bin? Das, worum ich dich bitte, ist ein Kinderspiel für jemand wie dich. Wieso bist denn du so störrisch? Und? Was ist denn passiert? Du bist hier.
Du hast mich verraten und verarscht.
Quatsch!
Ich muss aufs Klo.
Ja, verkneif's dir.
Ich bring dich ins Bad, Lea.
Du weißt schon, dass du keine Wahl hast, Lea. Das... weißt du!
Bei Toni hatte die Happy Hour ihren glücklichsten Punkt schon überschritten. Die Gäste... wie immer vor allem ältere Männer und eine Handvoll Jüngere, die aber nicht so aussahen, verfolgten im Fernsehen die Nachberichte der Bundesligaspiele vom Vortag. und stießen munter mit ihren Gläsern an. So betrunken sie auch sein mochten, sie schienen sich zu amüsieren und den Sonntag auf ihre sehr spezielle Art in vollen Zügen zu genießen. Tony, der eine schillernde Biografie hatte und ein kurioses Deutsch sprach, bewahrte in seiner winzigen Küche alte Telefonbücher auf. Jedenfalls hoffte ich, dass er sie nicht inzwischen weggeworfen hatte. Und ich hatte Glück. In einem Verzeichnis aus dem Jahre 2009 wurde ich tatsächlich fündig.
Ja?
Sie sind nicht Frau Aschenbrenner.
Ich? Woher wollen Sie das denn wissen? Wer sind denn Sie? Was machen Sie hier für einen Lärm in der Nacht?
Kennen Sie mich? Ich kenne Sie nicht.
Nehmen Sie die Hand von der Tür.
Nein.
Gehen Sie weg.
Was schauen Sie mich so an?
Ich schaue Sie nicht an.
Sie kennen mich. Sie haben mich doch schon mal gesehen.
Echt nicht?
Doch.
Ich will, dass Sie jetzt gehen.
Ich möchte mit Natalia Aschenbrenner sprechen.
Das bin ich. Was wollen Sie?
Sie sind nicht Natalia Aschenbrenner. Lassen Sie mich in die Wohnung.
Spinnst du?
Ich hörte das Geräusch. Wollte mich noch umdrehen, aber...
Wir schleifen ihn rein und dann weg hier. Hilf mir doch mal, du dumme Kuh.
Bitte red nicht so mit mir.
Hast du den Koffer?
Bist du da? Hörst du mich? Eloise! Eloise, ich bin es, Walter. Ich muss mit dir reden, es ist wichtig.
Hau ab! Va te faire foutre!
Mach die Tür auf.
Nein, non!
Ich bin zurück aus Amerika. Bis jetzt wohne ich noch im Hotel in Baden-Baden, aber ich werde wieder hier in Henkersbach leben. Und weißt du, wieso ich das will? Weil ich das Hotel wieder eröffnen will. Und zwar mit dir als Chefköchin.
Geh weg. Piss auf.
Ich wusste, dass du immer noch hier bist. Du wirst nie woanders sein. Und ich verrate dir was, Eloise. All die Jahre da drüben habe ich an dich gedacht, jeden Tag. Glaubst du mir das? Mach auf. Ich will dich anschauen. Hast du deine Haare gefärbt? Du bist immer noch genauso scharf wie damals, das wette ich. Dich kann das Leben nicht verunstalten.
Ich zeig dich schon, Walter Steinhaus. Und dann kommt die ganze Geschichte endlich ans Dorslicht, noch so viele Jahre. Cochon, Violeur, Mörder!
Ich habe niemand ermordet. Und dich? Dich habe ich geliebt.
Ich rufe die Polizei.
Okay. Okay, Eloise. Geh ins Bett, schlaf dich aus und morgen oder übermorgen besuche ich dich wieder. Und dann reden wir in aller Ruhe. Gute Nacht, meine Schöne.
Etwas in meinem Kopf fühlte sich an wie das Echo eines Baseballschlägers. Als ich das letzte Mal zusammengeschlagen wurde, war ich 19. Und mein Gegner war mein bester Freund, Martin Heuer, dem ich eine solche Wucht in den Fäusten niemals zugetraut hätte. Ich schaute mich in der Wohnung um. Zwei mittelgroße Zimmer, schlichte Möbel, eine Unmenge von Modezeitschriften und Illustrierten auf dem Wohnzimmertisch, ein Regal voller DVDs und Videokassetten. An der Pinnwand in der Küche hingen signierte Fotos von Schauspielern. Manche bedankten sich in krakeliger Schrift für Natalias tolle Arbeit. Vielleicht war sie Regisseurin oder Fotografin? Nichts in der Wohnung deutete auf einen Kampf hin. Wenn Natalia tatsächlich gekidnappt worden war, dann nicht hier. Oder sie war zunächst freiwillig mitgegangen, ohne den Ernst der Situation zu erkennen. In einer Glasschale im Flur entdeckte ich einen Stapel Visitenkarten. Natalia Aschenbrenner, Maskenbildnerin, Friseurin. Darunter standen ihre Handynummer und ihre Mailadresse. Ich holte mein Handy aus der Tasche.
Hallo, hier ist Natalia Aschenbrenner. Ich bin leider gerade nicht anwesend. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Nummer. Ich rufe Sie schnell zurück. Versprochen.
Tabo Süden, wo sind Sie? Bitte rufen Sie mich an. Meine Nummer sehen Sie auf dem Display. Natürlich hatten Sie mich eingesperrt. Die Suche nach einem Schlüssel gab ich nach 5 Minuten auf und rief den Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes an, den ich noch aus meiner Zeit beim Dezernat 11 kannte. Er versprach, sich zu beeilen. Gerade als ich es aufgab, nach Hinweisen auf Natalias Lebensumstände zu stöbern und überlegte, ob ich die Polizei einschalten sollte, klingelte mein Handy. Eine unterdrückte Nummer.
Herr Süden, mein Name ist Walter Steinhaus. Ich bin der Vater von Lia, Natalia Aschenbrenner. Hören Sie mich?
Unbedingt.
Gut. Also, ich bin in Baden-Baden, Hotel Leopold. Meine Tochter ist verschwunden. Gestern ist sie noch in unserem ehemaligen Haus in Henkersbach gewesen, wo sie immer noch ein Zimmer hat. Bitte, kommen Sie und helfen Sie mir bei der Suche. Sie sind doch Detektiv.
Woher haben Sie meine Nummer?
Von Lias Handy. Sie hat es in ihrem Zimmer liegen lassen.
Wann?
Wann?
Sie hat mich heute Morgen angerufen.
Mich doch auch. Und ich bin dann gleich in München losgefahren. Und dann hat nur noch ihr Handy da gelegen in dem Haus und die anderen Mieter wissen nichts.
Waren Sie bei der Polizei?
Nein. Meine Tochter, sie ist schon oft weg gewesen. In diesen Zirkeln, wo sie mit Geistern sprechen. Keine Polizei. Bitte kommen Sie, ich bezahle die Reise natürlich.
Wo ist Natalias Mutter?
Sie ist aus Deutschland weggezogen. Wir haben keinen Kontakt.
Ich glaube nicht, dass Natalia von Geistern entführt wurde, Herr Steinhaus.
Helfen Sie mir, bitte. Lia ist leichtgläubig, bitte.
Auf die Frage, warum ich mich auf so etwas einlassen würde, wusste ich keine vernünftige Antwort. Edith Liebergesell, die Leiterin der Detektei, für die ich offiziell immer noch arbeitete, obwohl unsere Büroräume nach einem Brandanschlag weiterhin unbenutzbar waren, hatte darauf bestanden, mich am Münchner Hauptbahnhof zu treffen. Nachdem ich ihr von dem morgendlichen Anruf und dem Überfall auf mich erzählt hatte, starrte sie mich an wie einen Mann, der seinen Verstand verschenkt hatte. Sie konnte nicht glauben, dass ich nicht schon längst die Polizei eingeschaltet hatte. Abgesehen davon beunruhigte sie mein Hämatom am Hinterkopf. Mir gehe es gut, versicherte ich ihr. Das bezweifelte sie massiv. In dem zu den Gleisen hin offenen Restaurant in der Bahnhofshalle hatte sie ein Glas Weißwein bestellt, dieses zur Hälfte ausgetrunken und mich dann mit ihren Fragen gelöchert. Doch mich trieben die Fragen, die ich mir selbst stellte, fort, raus aus der Stadt, über hunderte von Kilometern hinweg in eine Gegend, in der ich noch nie war, auf der Suche nach einer Frau, von der ich fast nichts wusste, außer dass sie von Beruf Maskenbildnerin und Friseurin war. Und dass jemand sie offensichtlich verschleppt hatte. Was war los mit mir? Beinahe wäre ich heute schon in ein Auto gelaufen, von der Straßenbahn gerannt. Wie ein Anfänger hatte ich mich hinterrücks niederschlagen lassen. Ich wälzte alte Telefonbücher auf der Suche nach einem Namen, den ich wenige Stunden zuvor zum ersten Mal gehört hatte. Was sollte das? Natalia Aschenbrenner, wer soll das sein? Fragte mich Edith Liebergesell. Und ich wusste wieder keine Antwort. Eine junge Frau, von ihren Freunden und ihrem Vater offensichtlich Lia genannt. Ihr Vater behauptete, er hätte meine Nummer vom Handy seiner Tochter. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dieser Mann die Wahrheit sagt, meinte Edith Liebergesell. Leerte ihr Weinglas und winkte den Kellner. Ich wusste nicht, ob ich ihm glauben konnte. Walter Steinhaus, Hotel Leopold. Und wer war die Frau, die mir in Natalias Wohnung die Tür geöffnet hatte? Eine Verbündete der Person, die mich bewusstlos geschlagen hatte, so viel stand immerhin fest. Wir müssen zur Polizei, wiederholte Edith Liebergesell zum fünften Mal. Und zum fünften Mal sagte ich nein. Sie erklärte mich für unprofessionell, leichtsinnig und lebensmüde. Ich versprach Edith Liebergesell, mich regelmäßig bei ihr zu melden. Sie wusste, dass sie sich darauf nicht zu verlassen brauchte. Sie umarmte mich trotzdem. Erleichtert, unterwegs zu sein, lehnte ich mich in meinem Sitz im Großraumwagen zurück, schloss die Augen und hörte Stimmen, die nicht mit denen um mich herum übereinstimmten.
Sind Sie Süden? Der Detektiv?
Was machen Sie hier für einen Lärm in der Nacht?
Ich bin gekidnappt worden. Habe ich Sie geweckt? Bitte.
Ich schaue Sie nicht an.
Sie müssen mich suchen.
Ich schaue Sie nicht an.
Bitte.
Wer soll ich denn sonst sein?
Ich bin der Vater von Lia.
Das ist meine Wohnung.
Im Schwarzwald, in Henkersbach. Bitte.
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 Nächster Halt, Baden-Baden.
Das war so super von dir, wie du das am Telefon gemacht hast. Super, super.
Lass das. Ich muss mich konzentrieren.
Wir kriegen ihn, ich schwör's. Und dann wird er büßen für das, was er mir angetan hat. Du bist der Größte, der Supergrößte.
Und du bist betrunken.
Ich darf was trinken, wenn du rauchen darfst. Mir ist kalt. Mach das Fenster zu.
Sei einfach still. Total still.
Hast du das gehört?
Was?
So ein Rumpeln.
Es kommt von dem Bier in deinem Kopf.
Im Kofferraum.
Quatsch.
Wir müssen nachschauen, Carlo.
Wir haben keine Zeit.
Ich will wissen, wie es Lia geht.
Was wollen Sie?
Sie sind Walter Steinhaus.
Und Sie?
Tabor Süden.
Und?
Sie haben mich nicht angerufen.
Kann mich nicht erinnern, dass wir verabredet waren.
Das war Folge 1 aus der sechsteiligen Serie Das Verschwinden der Natalia Aschenbrenner. Tabor Süden ermittelt in den Tiefen des Schwarzwalds von Friedrich Arni. Alle 6 Folgen sind bereits vollständig verfügbar in der ARD-Audiothek. Es sprachen Tabor Süden, Mitte 50, Detektiv Klaus Spürkel. Natalia Aschenbrenner, 34 Jahre alt, Maskenbildnerin Annabel Leib. Walter Steinhaus, 57, zwielichtiger und selbstgefälliger Sohn des ehemaligen Besitzers einer Papierfabrik im Schwarzwald, Paul Fasnacht. Maxi Feininger, 32, zahnmedizinische Fachangestellte und beste Freundin von Natalia, Anna Böger. Carlo Ries, 43, Busunternehmer, Steffen Scheumann. Eloise Valerie, 59, Köchin aus dem Elsass, Kathi Bernecker. Ton und Technik Dietmar Rözel, Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Nicole Paulsen. Regie Ulrich Lampen. Produktion SWR 2015. Redaktion und Dramaturgie Katrin Zipse.
Wir erzählen von großen Momenten, die die Welt verändert haben, und vom normalen Alltag der Menschen früher. Alles Geschichte, der History Podcast. Ihr erfahrt bei uns, was hat es mit dem Löwenmenschen der Steinzeit auf sich? Hat Robin Hood wirklich gelebt? Und wie ist der Nahostkonflikt entstanden? Alles Geschichte, der History Podcast. Hinter allem steckt Geschichte und wir erzählen sie. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.